Weniger als 4 von 100. Das ist die Zahl, die mich nicht mehr losgelassen hat, nachdem ich das erste Mal davon gelesen habe. Forscher haben nämlich über 5000 Menschen in einem Fitnessstudio in Rio de Janeiro begleitet, ein ganzes Jahr lang. Sie haben untersucht, wer meldet sich an, wer bleibt und wer verschwindet wieder. Nach nur 3 Monaten hatten fast 2/3 aufgegeben und nach einem vollen Jahr waren von 100 Leuten weniger als 4 noch dabei. 4. Und das Verrückte ist, die Menschen sind ja nicht faul, die sind auch nicht undiszipliniert, die haben nicht zu wenig Willenskraft. Die meisten von ihnen haben in anderen Lebensbereichen längst bewiesen, dass sie durchhalten können. Im Job, in Beziehungen, beim Lernen für Prüfung. Warum scheitern diese Menschen dann ausgerechnet beim Training, bei der Ernährung, beim Schlaf? Die Antwort dürfte dich überraschen. Denn Fitnessgewohnheiten sind nicht einfach Gewohnheiten wie alle anderen. Neurobiologisch spielen sie in einer ganz anderen Liga. Dein Gehirn ist, zumindest am Anfang, buchstäblich gegen dich verdrahtet. Dazu gibt es ja eine Menge Standardtipps und die hast du bestimmt auch schon gehört. Dinge wie 21 Tage durchhalten, einfach anfangen oder Disziplin schlägt Motivation. Ja, und die greifen hier zu kurz, weil sie nicht verstehen, was in deinem Kopf wirklich passiert, wenn du versuchst, regelmäßig zu trainieren, dich gesünder zu ernähren oder endlich vernünftig zu schlafen. Ja, und wenn du auch manchmal ein Thema damit hast, neue Dinge in dein Leben zu ziehen und eine richtig stabile Gewohnheit draus zu machen, dann ist diese Folge für dich. Du erfährst, warum das manchmal so schwer sein kann, was die Forschung dazu sagt und bekommst konkrete Strategien, die speziell auch für Fitnessgewohnheiten funktionieren, aber eben auch für andere Lebensbereiche. Deswegen sind es auch keine generischen Tipps, sondern konkrete Methoden, die sich in Studien bewährt haben und zum Beispiel die Trainingsfrequenz der Probanden um über 50% gesteigert haben. Klingt gut? Dann bleib einfach dran. Du hörst Fitness mit Marc und dies ist Folge 579.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er hat noch immer nicht Diablo 3 durchgespielt. Marc Maslow!
Ich muss dir was gestehen. Ich gehe seit über 25 Jahren regelmäßig joggen. Und Krafttraining mache ich seitdem auch. Und trotzdem, nach einer Verletzungspause vor ein paar Jahren, fand ich das Laufen plötzlich wieder richtig öde. Nicht ein bisschen öde, sondern richtig, richtig öde. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich überhaupt aufzuraffen und ich weiß, wie schwer das ist, diesen Schweinehund zu überwinden. Ich schreibe da auch in meinem Buch dranbleiben drüber, weil mir wichtig war, ehrlich zu sein. Die ersten 2 Monate nach meiner Pause haben mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe die frühere Leichtigkeit beim Laufen sowas von vermisst, diese Lockerheit. Jeder Lauf fühlte sich zäh an. Und weißt du was? Das war auch nicht meine persönliche Schwäche. Das ist Biologie. Forscher sprechen vom Effort Paradox, also dem Anstrengungsparadox. Eine Forschungsarbeit von Inslicht und seinen Kollegen aus dem Jahr 2018 beschreibt es so: Wenn du dich körperlich anstrengst, dann passieren messbare Dinge in deinem Körper. Dein Blutdruck steigt, du fängst an zu schwitzen, die Atmung wird schneller und das ist der fiese Teil, ein bestimmter Gesichtsmuskel aktiviert sich. Der Corrugator supercilii. Das ist der Muskel, der dich die Stirn runzeln lässt. Also der Muskel, der in der Regel mit negativen Gefühlen verbunden ist. In anderen Worten, dein Gehirn verbucht körperliche Anstrengung erstmal als was Unangenehmes. Also als etwas, das es zu vermeiden gilt. Das ist die eine Seite. Die andere, und deswegen heißt es paradox, ist fast schöner. Genau weil etwas Mühe kostet, schätzen wir das Ergebnis am Ende oft mehr. Hart erarbeitete Fitness fühlt sich wertvoller an als geschenkte Fitness. Diese zweite Seite der Medaille, die spielen wir später in der Folge noch aus. Erstmal bleiben wir mal bei der ersten. Denn evolutionär macht das Ganze ja total Sinn. Unsere Vorfahren mussten mit ihrer Energie haushalten. Wer grundlos durch die Savanne gerannt ist, hatte weniger Reserven für den Moment, in dem der Säbelzahntiger auftauchte. Das Gehirn hat gelernt, spare Energie, wann immer du kannst. Ja, und unser Gehirn, das lebt immer noch in der Steinzeit. Das hat nicht mitgekriegt, dass das gefährlichste Raubtier in unserem Leben mittlerweile der Bürostuhl ist. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Und die ist wirklich gut. Die Stanford-Gesundheitspsychologin Kelly McGonigal beschreibt, dass sich dein Gehirn nach einigen Wochen regelmäßigen Trainings umzustellen beginnt. Die Belohnungszentren passen sich an. Das berühmte Runner's High für die Läufer unter uns, das wird zugänglicher. Bewegung fängt an, sich tatsächlich gut anzufühlen. Nicht nur danach, sondern auch währenddessen. Oft hört man die Zahl 6 Wochen. Ehrlich gesagt halte ich das für eine grobe, gute Faustregel. Bei mir hat es nach der Verletzungspause etwa 9 Wochen gedauert, also ein bisschen länger, bis sich das Blatt gewendet hat. In Woche 9 war plötzlich alles anders als am Anfang. Das Joggen tat mir wieder gut. Ich hatte zum Teil auch während der Einheit richtig Spaß. Es fühlte sich häufig leicht an und ich hatte auch keine großen Probleme mehr, mich aufzuraffen. Deswegen ist auch meine Empfehlung, rechne lieber mit ein bisschen mehr, eher so 8 bis 12 Wochen, gib dir die Zeit, nimm dir die Zeit. Ja, und wenn es bei dir schneller geht, dann wirst du am Ende positiv überrascht, statt enttäuscht, weil es nach 6 Wochen immer noch nicht Klick gemacht hat. Das eigentliche Problem ist nämlich, die meisten Menschen geben vorher auf. Die interpretieren dieses unangenehme Gefühl der ersten Wochen als Zeichen, dass Sport einfach nichts für sie ist. Dass sie einfach nicht der Typ dafür sind. Aber das stimmt nicht. Sie haben nur die Umbauphase nicht durchgestanden, haben zu früh die Pause-Taste oder Stopp-Taste gedrückt. Der Schlüssel bei mir war, ich wusste, dass dieser Prozess kommt. Ich wusste das. Und ich habe nicht gegen mein Gehirn gekämpft. Ich habe gewusst, da muss ich durch, da darf ich durch. Und ich darf auch mit meinem Gehirn arbeiten. Und an den Tagen, an denen ich keine Lust hatte, habe ich nicht den Willen hochgeschraubt oder mich da durchgegrindet. Ich habe einfach die Latte runtergeschraubt. Manchmal bin ich nur 1 Kilometer gelaufen. Aber ich bin laufen gegangen und habe das Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe, eingelöst. Denn, und das ist entscheidend, die schlechten Tage, also die Tage, an denen du das Unperfekte tust, sind oft die wichtigsten. Es ist echt easy zu trainieren, wenn die Rahmenbedingungen perfekt sind und wenn du auch noch top motiviert bist. Die Kunst ist, auch dann eine Kleinigkeit zu tun, wenn dir eben nicht danach ist. Klar, 10 Minuten Krafttraining sind vielleicht nicht so effektiv wie 60 Minuten, aber sie sind nun mal 100-mal effektiver als 0 Minuten. Und nun lass uns mal drüber reden, warum dein Gehirn zukünftige Belohnung abwertet. Und da wird's richtig interessant. Neurowissenschaftler und Wolfram Schulz haben nämlich untersucht, wie Dopaminneuronen auf Belohnung reagieren. Das Ergebnis? Unser Gehirn diskontiert zukünftige Belohnung. Das heißt, je weiter eine Belohnung in der Zukunft liegt, desto weniger ist sie für dein Gehirn wert. Schon bei Verzögerung um wenige Sekunden sinkt die Belohnungsreaktion im Gehirn messbar. Und hier reden wir über Sekunden. Und jetzt denk mal drüber nach, wie lange es dauert, bis du die Ergebnisse von regelmäßigem Training siehst. 6 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen? Ja, eher so in dem Bereich, oder? Und das ist der Bereich, den dein Belohnungszentrum massiv abwertet. Klar, irgendwo weiß dein Verstand, dein logischer Verstand, in 3 Monaten bin ich fitter. Und das ist ein schöner Gedanke, aber die Chips, die vor dir auf dem Tisch stehen, die sind jetzt da. Und das sofort schlägt das später fast immer. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Fitnessgewohnheiten so viel schwerer umzusetzen sind als andere Gewohnheiten. Bei den meisten Gewohnheiten bekommst du relativ schnelles Feedback. Du räumst deinen Schreibtisch auf, sofort sieht es besser aus. Du trinkst morgens ein Glas Wasser, sofort fühlst du dich wacher. Aber Training? Die echten Ergebnisse, die kommen mit massiver Verzögerung. Und dein Gehirn ist einfach nicht dafür gebaut, für so weit entfernte Belohnungen zu schuften. Es sei denn, du gibst ihm die Belohnung früher. Und genau dazu kommen wir gleich. Lass uns mal über den 21-Tage-Mythos sprechen und was wirklich stimmt. Das ist ja einer der hartnäckigsten Mythen, wenn wir über Fitnessgewohnheiten reden. Du brauchst 21 Tage, um eine Gewohnheit zu bilden. Hast du bestimmt auch schon 100-mal gehört. Und genau das ist kompletter Unsinn. Zumindest für Fitnessgewohnheiten. Die Zahl, die stammt von Maxwell Maltz. Das ist ein plastischer Chirurg aus den 1960er Jahren. Der hat beobachtet, dass seine Patienten etwa 21 Tage brauchten, um sich an ihr neues Aussehen zu gewöhnen. Klar, da reden wir auch über Veränderung, aber ehrlich gesagt, das hat mit Verhaltensgewohnheiten ungefähr so viel zu tun wie eine Banane mit einem gelben Telefonbuch. Und es ist auch eher eine anekdotische Geschichte. Tatsächlich haben Wissenschaftler das untersucht und die echte Forschung, die kommt von Philippa Lawley am University College London. Die hat 96 Teilnehmer über mehrere Monate begleitet und gemessen, wann neue Verhaltensweisen wirklich automatisch werden. Also wann du nicht mehr drüber nachdenken musst, ob du es jetzt tust oder nicht, wie das Zähneputzen zum Beispiel. Und das Ergebnis, im Durchschnitt waren es 66 Tage. Aber, und das ist an dieser Stelle wichtiger als dieser Durchschnittswert, mit einer enormen Spanne von 18 Tagen, das war das absolute Minimum, bis 254 Tagen. Manche waren also nach gut 2 Wochen durch, andere brauchten über 8 Monate. Und Lawley fand noch was. Komplexe Verhaltensweisen wie Sport brauchen tendenziell länger als simple Dinge wie ein Glas Wasser zu trinken zum Beispiel. Bei Bewegung reden wir also eher von komplexen Sachen. Da gehört viel dazu. Du willst die Sporttasche packen, du musst ins Fitnessstudio, vielleicht dich da noch anmelden und so weiter. Also es sind komplexe Dinge und damit dürfen wir eher mit Monaten als mit Wochen rechnen. Und deswegen sprechen wir auch hier eher von 3 Monaten als von den 3 Wochen, den 21 Tagen. Es gibt eine weitere Studie, eine brandneue Übersichtsarbeit von Singh und Kollegen aus dem Jahr 2024, die 20 Studien mit über 2600 Teilnehmern ausgewertet hat und die haben dann diese Größenordnung auch bestätigt. Gesundheitsgewohnheiten brauchen typischerweise 2 bis 5 Monate, um sich zu festigen. Nehmen wir was ganz Einfaches. Nehmen wir an, du willst dich morgens einfach dehnen. Ja, dazu musst du nicht ins Fitnessstudio, das kannst du überall machen, wo du gerade bist. Und auch dieses Dehnen am Morgen kam in den Daten im Schnitt auf rund 100 Tage. Abends dehnen sogar auf 150 Tage. Abends fiel es den Leuten also ein bisschen schwerer, da eine Gewohnheit aufzubauen. Wenn du also bisher solche Dinge schon mal probiert hast und dann nach 4 Wochen frustriert warst, weil sich dein Training eben immer noch nicht automatisch angefühlt hat, dann ist das völlig normal. Du bist nicht dran gescheitert, du bist einfach nur noch mitten im Prozess gewesen. Und jetzt lass uns mal über die Abbrecherstatistik vom Anfang reden. Ich habe ja am Anfang von weniger als 4 von 100 Teilnehmern gesprochen, im Intro, die Studie im Fitnessstudio in Rio de Janeiro. Lass mich diese Zahl nochmal kurz einordnen und eine zweite Zahl daneben stellen, die auf den ersten Blick dieser Zahl widerspricht. Tut sie aber nicht, wenn wir ein bisschen differenzierter drauf gucken. Sie verrät uns sogar das Wichtigste, wie wir gleich sehen werden. Die erste Zahl stammt aus einer Studie von 2016. Da wurden über 5200 Mitglieder eines Fitnessstudios in Rio de Janeiro für ein Jahr beobachtet. 63% hatten vor dem 3. Monat aufgegeben. Weniger als 4% waren nach einem Jahr noch dabei. Das war ein weitgehend unbetreutes Setting. Die Leute waren also auf sich selbst gestellt. Und jetzt kommen wir zur zweiten Zahl. Das sind norwegische Forscher, die bei Studiomitgliedern rausgefunden haben, rund 37% trainierten nach 12 Monaten immer noch regelmäßig. Also mehr als jeder Dritte blieb dran, deutlich besser als in Rio. Und jetzt fragst du dich natürlich, woher kommt das? Das sind ja 2 komplette Zahlen, warum so ein Unterschied? Punkt Nummer 1, Fitnessstudio ist nicht gleich Fitnessstudio. Punkt Nummer 2, es waren unterschiedliche Länder, Norwegen versus Brasilien und unterschiedliche Betreuung. Und genau da liegt der Hinweis, den du dir merken solltest, wie viel Begleitung du hast, verändert die Zahlen dramatisch. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn wir über konkrete Strategien reden. Beide Studien sind sich nämlich in einem Punkt absolut einig. Was in den ersten 3 Monaten passiert, das entscheidet darüber, ob du dranbleibst. Bei Gjestevang, also dem Norweger, waren die Trainingsmuster schon nach 3 Monaten weitgehend festgelegt. Und was heißt das für uns? Nun, die ersten 3 Monate, die sind für dich die heiße Phase. Egal, welche Gewohnheit du aufbauen willst, egal, welche neue Fitnessgewohnheit oder vielleicht auch andere Dinge im Leben du aufbauen willst, wenn du diese 3 Monate schaffst, kontinuierlich dran zu bleiben, dann stehen deine Chancen wirklich gut, das auch weiter durchzuziehen. Aber, und das ist wichtig, diese Zahlen sind kein Schicksal. Diese Zahlen beschreiben Menschen, die ohne das Wissen trainiert haben, das du jetzt gerade bekommst. Menschen, die nicht verstanden haben, warum ihr Gehirn anfangs gegen sie arbeitet. Menschen, die Standardratschläge befolgt haben, die man so hört, statt konkrete Strategien, die wirklich funktionieren. Und da hast du jetzt, wenn wir es so wollen, einen unfairen Wissensvorteil. Du weißt jetzt, was die meisten da draußen nicht wissen. Lass uns mal über einen konkreten Fall sprechen. Und das ist eine gute Anknüpfung zur letzten Folge 578. Da ging es ja um das Thema Nahrungsergänzung. Und wenn du die gehört hast, dann kennst du meine täglichen Basics. Dazu gehören zum Beispiel täglich Omega-3-Fettsäure. Konkret EPA und DHA. Ich nehme die nicht ein, weil es irgendwie hip ist, das mache ich schon recht lange, sondern weil die Studienlage ziemlich ordentlich ist. Fürs Herz, fürs Gehirn und auch für die Gelenke. Und hier ist eine Sache, um die es heute geht. Von der Fischölkapsel, die ich einnehme, spüre ich nichts. Ich merke keine Veränderung im Körper, ich habe kein komisches Kribbeln, keinen Energieschub, keine unmittelbare Veränderung. Ich schluck die und dann passiert gefühlt gar nichts. Und genau das macht es Menschen häufig schwer, an solchen Gewohnheiten dran zu bleiben. Es gibt eine ziemlich prominente Studie, die sogenannte Vital-Studie, veröffentlicht im New England Journal of Medicine. Die hat über 25.000 Teilnehmer bei der Omega-3-Fetteinnahme begleitet. Und die Probanden erreichten hier eine Einnahmetreue von 81,6% über 5 Jahre. Klingt super, ja? Die allermeisten haben es hingekriegt. Aber wir müssen dazu sagen, das waren hochmotivierte Studienteilnehmer mit regelmäßigen Kontrollterminen. In der echten Welt gibt's das so nicht. Da liegt die Einnahmetreue bei Nahrungsergänzungsmitteln und genauso bei Medikamenten übrigens auch langfristig bei rund 50%. Jeder Zweite hört also irgendwann auf, obwohl er es eigentlich möchte. Und die Frage ist ja, warum? Und da sind wir wieder genau beim Kern dieser Folge, weil Verhaltensweisen ohne spürbares, unmittelbares Feedback zu den schwierigsten Veränderungen überhaupt gehören. Und jetzt kommt der Trick, der so unspektakulär ist, dass ihn die meisten unterschätzen. Du kannst diese Kapsel einfach an irgendwas dranhängen, was ohnehin jeden Tag passiert. Eine Bekannte von mir, die in ihrer Praxis täglich mit genau diesem Thema zu tun hat, hat mir das neulich nochmal vor Augen geführt. Sie bekommt es ständig mit, dass Leute, denen Fischöl wirklich gut tun würde, das einfach nicht hinkriegen, daraus eine Gewohnheit zu machen. Dabei ist es ja im Prinzip eine winzige Sache. Es geht hier um eine oder vielleicht 3 kleine Kapseln oder einen Schuss Fischöl in den Salat oder in den Eiweißshake. Mehr nicht. Ich mache es übrigens genau so. Ich trinke jeden Tag in der Regel einen Eiweißshake zur Mittagszeit und da packe ich dann auch immer mein Fischöl mit rein. Ja, und wenn ich mal unterwegs bin und meinen Standmixer nicht dabei habe, dann gibt's auch nicht immer einen Shake und dann gibt's auch kein Fischöl. Am Ende ist das nicht ganz so wild, weil ich dann, wenn ich wieder zu Hause bin, einfach ein bisschen höhere Dosis nehme. Das ist auch nicht schlimm, wenn man mal einen Tag kein Fischöl nimmt. Deswegen ist das ein Beispiel für eine Gewohnheit, die für mich gut funktioniert. 90% aller Tage im Jahr mache ich mir ohnehin einen Shake und das Fischöl kommt dann einfach mit. Für mich ist das also ein weiteres Glied an einer Kette, die längst existiert. Und ich bin sicher, in deinem Leben gibt es auch solche Ketten, die hängen da irgendwo rum. Und da kannst du einfach ein weiteres Kettenglied dranhängen, wenn du eine bestimmte Gewohnheit, zum Beispiel, wenn es bei dir auch das Fischöl ist, dranhängen kannst. Und dieses Dranhängen an bestehende Gewohnheiten, das kostet null Überwindung. Das ist wirklich eine kleine Sache. Und wenn du gerade mit einer Sache anfängst, dann ist der Hebel genau der gleiche. Nur eben eine Stufe vor. Du suchst dir erstmal eine Sache, die du jeden einzelnen Tag verlässlich tust, zum Beispiel den Morgenkaffee, das Zähneputzen, der erste Schluck Wasser. Und da koppelst du, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Fischöl, einfach mit dran. Und das ist eine Technik, die ist auch ziemlich bekannt geworden durch James Clear mit seinem super Bestseller Atomic Habits. Das nennt man Habit Stacking, also das Stapeln von Gewohnheiten. James Clear hat das Ganze sehr bekannt gemacht und dazu komme ich auch gleich bei den Strategien nochmal ausführlich. Lass uns vorher nochmal über Schlaf reden. Schlaf ist nochmal ein besonderer Fall, weil er von dir etwas verlangt, was dein Gehirn besonders ungern tut, nämlich aufhören mit etwas angenehm. Es gibt einen Begriff dafür, Revenge Bedtime Procrastination, also auf Deutsch etwa Rache-Schlafaufschub. Den finde ich fantastisch, diesen Begriff. Der kommt ursprünglich übrigens aus China und beschreibt das Phänomen, dass Menschen ihren Schlaf opfern, um sich Freizeit zu stehlen, die sie tagsüber nicht hatten. Die Forschung zeigt, bis zu 53% junger Erwachsener schieben regelmäßig ihren Schlaf auf, um sich da dann noch mehr Freizeit zu holen. Und Menschen mit starker Schlafprokrastination, die verbringen im Schnitt fast 80 Minuten am Handy vor dem Einschlafen. Verglichen mit knapp 18 Minuten bei Menschen ohne dieses Problem. Ja, und ich rede da jetzt so drüber und zitiere irgendwelche Studien, aber ich kenne das ganz ehrlich auch selbst. Nach einem langen Tag mit Podcast-Produktion, mit Klientengesprächen und dem ganzen Familienmanagement sitze ich abends auf der Couch und denke, jetzt ist das meine Zeit. Ja, und dann wird aus einer Folge Netflix auf einmal 3 Folgen Netflix. Und es gibt eine gute Nachricht, das kannst du auch wieder droppen, das Problem. Auch das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es gibt dazu natürlich auch eine Studie, spannenderweise, aus dem Jahr 2024. Und die hat gezeigt, dass Schlafenszeiterinnerungen in Kombination mit kleinen sofortigen Belohnungen die Zahl der Nächte mit mindestens 7 Stunden Schlaf um 26% steigerten. Diese Studie ist übrigens von Giuntella und Kollegen. Und wie immer findest du die Quellen auch in der Folgenbeschreibung, falls du das Ganze nachlesen möchtest. Der Haken an der Sache ist, als die Erinnerungen und die Belohnungen endeten, blieb von dem Effekt nur noch wenig übrig. Das zeigt auch, wie hartnäckig Schlafgewohnheiten sind und warum du sie besonders ernst nehmen darfst, wenn Schlaf bei dir ein Thema sein sollte. Und das ist doch ein guter Punkt hier, einen Punkt zu setzen. Genug der Problembeschreibung, lass uns mal über Lösungen reden. Und bevor ich dir die 3 konkreten Strategien mitgebe, kommt der vielleicht wichtigste Befund dieser ganzen Folge. Der klingt erstmal ein bisschen kontraintuitiv, dann aber total logisch. Forschung von Woolley und Fischbach aus dem Jahr 2017 hat nämlich was Überraschendes gezeigt. Sofortige Belohnungen sagen das Durchhaltevermögen besser voraus als verzögerte Belohnungen. Die beiden haben mehrere Studien durchgeführt und fanden heraus, was vorhersagte, ob Menschen ihre Neujahrsvorsätze durchhielten, war nicht, wie wichtig ihnen die langfristigen Gesundheitsziele waren, sondern wie viel Spaß sie während des Trainings hatten. Lass uns bei dem Punkt nochmal bleiben. Menschen fangen an mit dem Training wegen der zukünftigen Gesundheit. Aber dranbleiben tun sie wegen des gegenwärtigen Vergnügens, also wie sie sich dabei fühlen. Und das ist der rote Faden für alles, was jetzt kommt. Und ganz nebenbei ist es genau das, wofür ich hier seit Jahren stehe. Training muss sich nicht anfühlen wie ein Kampf. Ich glaube nicht an No Pain, No Gain. Ich glaube, dass es auch leicht sein darf und dass genau du auch dann viel leichter dranbleibst. Also lautet die Aufgabe ja nicht, beiß dich 6 bis 12 Wochen durch, quäl dich, sondern mach den Einstieg jedes Mal so leicht und möglichst so belohnend, dass dein Gehirn gar nicht erst meutert, bis es von selbst nachgezogen hat. Die 3 Strategien, die ich dir jetzt mitgeben möchte, die sollen genau das tun. Jede auf ihre eigene Art. Strategie Nummer 1 nennt sich Temptation Bundling, also Versuchungskopplung auf Deutsch übersetzt. Das ist vielleicht die eleganteste Methode, deinem Belohnungssystem die Sofortbelohnung zu geben, nach der es schreit. Die Idee stammt von der Verhaltensökonomin Catherine Milkman und die ist ziemlich simpel. Du darfst etwas, das du liebst, nur dann tun, während du trainierst. Sie hat dazu eine Studie durchgeführt. In der Originalstudie von 2014 bekamen Teilnehmer Zugang zu fesselnden Hörbüchern, aber eben nur, solange sie im Studio waren. Das Ergebnis? 51% mehr Trainingsbesuche über 10 Wochen. 51% mehr. Nur durch diese eine Änderung. Es gibt noch eine größere Untersuchung mit fast 7000 Teilnehmern in einer US-Fitnessstudio-Kette, die bestätigte genau diese Richtung. Deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für wöchentliche Einheiten mit Effekten, die über Wochen anhielten. Warum funktioniert das so gut? Nun, weil du das Sofortbelohnungsdefizit vom Training direkt ausgleichst. Dein Gehirn will jetzt was Schönes. Training allein liefert das häufig nicht. Aber Training plus Lieblingshörbuch, das ist eine Abmachung, die dein Gehirn akzeptiert. Wie kannst du das für dich nutzen? Nun, du kannst dir einfach mal Gedanken machen. Was ist etwas, das du gerne tust, aber eigentlich als Zeitverschwendung betrachtest? Eine bestimmte Serie gucken, ein seichter Podcast, der überhaupt kein Niveau hat, aber wirklich unterhaltsam ist. Oder, falls du auch gern zockst, dein Lieblingscomputerspiel? All das kannst du fest ans Training koppeln. Der spannende Krimi-Podcast, nur auf dem Laufband oder beim Spazierengehen. Die Netflix-Serie, nur auf dem Heimtrainer. Zocken, ja, gerne, aber direkt nach dem Training als Belohnung. Das Geniale daran ist, du musst dich nicht mehr zusammenreißen. Du freust dich sogar aufs Training, weil du weißt, dass du endlich weiterhören oder weiterschauen oder weiterzocken darfst. Und das bringt mich zur zweiten Strategie. Die Wenn-Dann-Regel und Habit-Stacking. Diese Strategie, die haben wir indirekt schon gehabt hier im Podcast an Beispielen. Die Strategie nimmt deinem Gehirn die Entscheidung ab. Und das ist Gold wert, denn jede Entscheidung kostet uns Energie. Energie, die gerade abends nach der Arbeit oft einfach weg ist. Und hier gibt's zwei Werkzeuge, die eng zusammengehören und die zusammenarbeiten. Das erste Werkzeug sind sogenannte Implementierungsabsichten, schlicht Wenn-Dann-Pläne. Eine ziemlich bekannte Übersichtsarbeit von Gollwitzer und Sheeran aus dem Jahr 2006, die insgesamt 94 Studien zusammenfasste, fand dafür einen mittleren bis sogar großen Effekt. Für körperliche Aktivität ist der Effekt ein bisschen kleiner, aber er ist stabil belegt. Das Prinzip ist ziemlich simpel. Statt vage zu sagen, ich will mehr trainieren, legst du exakt fest, wann du trainierst, wo du trainierst und was du trainierst. Zum Beispiel, wenn es Montag 18 Uhr ist, dann gehe ich ins Studio und mache meine Oberkörperübung. Dein Gehirn muss dann nicht mehr abwägen oder irgendwelche Pläne ausarbeiten. Es folgt einfach dem Plan, den du früher schon festgelegt hast. Noch stärker wird das Ganze, wenn du nicht nur eine Absicht festlegst, sondern noch gleich eine Plan-B-Absicht dahinter legst für die Tage, an denen das Leben dazwischen kommt. Beispiel: Wenn ich müde bin und keine Lust habe, dann mache ich wenigstens 15 Minuten statt gar nichts. Oder wenn ich es nicht ins Studio schaffe, dann mache ich zu Hause 10 Minuten mit dem eigenen Körpergewicht. Das ist das erste Werkzeug. Und das zweite Werkzeug ist das sogenannte Habit Stacking, also das Stapeln von Gewohnheiten. Die Idee ist, du hängst eine neue Gewohnheit, wie eben das Beispiel der Kette, an einen Anker, der ohnehin jeden Tag passiert. Das Prinzip kennst du vielleicht schon aus meinem Buch Dranbleiben. Und das lautet, nachdem ich bestehende Gewohnheit, werde ich neue Gewohnheit. Erinnerst du dich noch an das Fischöl im Eiweißshake von vorhin? Das ist Habit Stacking in Reinform. Der Shake ist der Anker, das Fischöl reitet einfach mit. Genau so habe ich es mit einer Gewohnheit gemacht, von der ich wusste, dass sie mir gut tat, aber die ich ständig vergessen habe. Meine Regel lautet, meinen ersten Espresso am Morgen, den trinke ich in der tiefen Hocke. Und berufliche Dinge, die ich in der Hocke durchführen kann, die führe ich eben so lange in dieser Haltung durch, bis die 30 Minuten voll sind. Ich sag dir, Hocken kann man verlernen, so ich. Ich habe es jahrelang nicht trainiert, außer bei der Kniebeuge. Diese tiefe Hocke durfte ich erst wieder lernen. Deswegen habe ich auch kürzer angefangen. Anfangs habe ich höchstens 5 Minuten am Stück durchgehalten, aber jeden Tag wurde es länger, bis ich die 30 Minuten ohne Problem durchziehen konnte. Und der Clou heute ist, ich denke nicht mehr drüber nach, ob ich hocke. Ich freue mich sogar schon ein bisschen drauf, weil ich eben den Espresso liebe und weil ich dann ganz entspannt morgens schon anfangen kann, Dinge zu tun und zu erledigen, während ich hocke. Auch meine Frau macht das übrigens jeden Morgen. Das beschreibe ich auch in Dranbleiben. Sie stapelt schöne Dinge auf bestehende Anker. Zum Beispiel verknüpft sie das Tool der Visualisierung mit der Dusche, geht den Tag gedanklich beim Zähneputzen durch und hat lauter angenehme Mini-Rituale, die fest verankert an Dingen hängen, die sowieso passieren. Und so startet sie dann morgens mit einem guten Gefühl in den Tag. Die Idee ist, denke ich, klar. Du suchst dir einen verlässlichen Anker in deinem Alltag und hängst deine neue Gewohnheit fest dran. Und damit kommen wir zur dritten Strategie und die nenne ich mal soziale Ansteckung. Und da ist auch eine Studie, die mich ziemlich umgehauen hat. Forscher haben nämlich Daten von rund 1,1 Millionen Läufern analysiert, die zusammen über 350 Millionen Kilometer aufgezeichnet hatten. Die Frage, beeinflusst das Laufverhalten von Freunden dein eigenes? Die Antwort, absolut. Wenn deine Freunde an einem Tag einen zusätzlichen Kilometer laufen, läufst du im Schnitt 0,3 Kilometer mehr. Am selben Tag. Und jetzt wird's interessant. weniger aktive Läufer beeinflussen aktivere Läufer stärker als umgekehrt. Vermutlich, weil es motivierender ist zu sehen, dass jemand auf normalem Niveau trainiert, als einem Elite-Athleten hinterherzuschauen. Was wir aber festhalten können, ist, Fitness ist ansteckend in beide Richtungen. Es gibt eine ziemlich berühmte Herzstudie, die Framingham-Herzstudie. Daraus gibt es übrigens Hinweise, dass sich auch Übergewicht über soziale Netzwerke ausbreiten kann. In der Fachwelt ist dieser Effekt umstritten, aber die Grundidee passt hier ins Bild. Dein Umfeld zieht dich mit, in die eine oder in die andere Richtung. Und jetzt lass uns nochmal an die beiden Studien mit den Fitnessstudios von vorhin zurückkommen. Also das unbetreute Studio in Rio mit weniger als 4% nach einem Jahr, die dran geblieben sind, und das betreute Setting mit rund 37%. Und hier schließt sich der Kreis. Begleitung, können wir sagen, verändert alles. Studiendaten aus der Fitnessbranche zeigen alle in die gleiche Richtung. Menschen, die an Gruppenkursen teilnehmen, kündigen deutlich seltener als Solo-Trainierende. Und schon ein paar persönliche Kontakte mit dem Studiopersonal, mit Trainern, die vielleicht immer da sind in den ersten Wochen, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dranbleibt. Die Idee ist also, dass du das Gefühl hast, du musst das hier nicht alleine schaffen. Wie kommst du dahin? Nun, du kannst dir einen Trainingspartner suchen oder, wenn du laufen willst, such dir eine Laufgruppe, wo du dich ranhängen kannst. Melde dich für Gruppenkurse an oder such dir einen Verein mit Leuten, mit denen du dich regelmäßig austauschen kannst und gegenseitig in die Pflicht nehmen kannst. Die beste Person dafür ist übrigens jemand auf deinem Level oder leicht drunter, nicht durchtrainierte Fitness-Influencer, sondern die Kollegin, die auch gerade anfängt, oder der Nachbar, der auch seine Ernährung umstellen will. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer letzten Sache, die eigentlich keine eigene Strategie ist, sondern eher der Klebstoff, der die drei zusammenhält. Die stabilsten Gewohnheiten sind die, die zu deiner Identität passen. Vielleicht, wenn du das Buch gelesen hast, erinnerst du dich noch an den Anfang im Kapitel Mentales Training im Buch Looking Good Naked, die Gesamtausgabe. Da schreibe ich darüber, dass der Unterschied zwischen Menschen, die ihre Ziele erreichen, und denen, die immer wieder aufgeben, vor allem darin liegt, wie sie denken. Und Forschung von Rhodes und Kollegen aus dem Jahr 2024, die passt dazu. Deine Aktivitätsidentität und dein Verhalten verstärken sich gegenseitig. Training baut Identität auf. Und eine stärkere Identität sagt fortgesetztes Training voraus. Die Idee ist also nicht zu sagen, ich versuche dreimal die Woche zu trainieren, sondern ich bin jemand, der seinen Körper pflegt. Das klingt erstmal irgendwie nach Wortspielchen, ist es aber nicht, sondern du veränderst damit, wie dein Gehirn Entscheidungen triffst, unterbewusste Entscheidungen. Wenn du dich also als jemand, der trainiert, siehst, ist die Frage nicht mehr, boah, soll ich heute trainieren? Sondern die Frage ist, was würde jemand tun, der trainiert? Und die Antwort darauf ist klar. Da gibt's übrigens noch mehr interessante Studien zu, zum Beispiel eine mit Football-Fans. Und die ist ziemlich spannend, da haben Forscher nämlich die gemeinsame Fan-Identität von Football-Fans genutzt. Und die erzielt nach 12 Monaten bessere Ergebnisse beim Abnehmen als mit Standardprogramm. Wir können also unterm Strich sagen, Identität ist wie eine Schwerkraft, die dich auf Kurs hält. So, und an der Stelle setze ich mal einen Punkt. Wenn du noch tiefer einsteigen willst, dann empfehle ich dir mein Buch Dranbleiben. Da gehe ich noch mehr in die Tiefe. Und wir kommen für heute mal zum Ende auf die Zielgerade. Lass mich nochmal auf das zurückkommen, womit ich angefangen habe. Wir haben über 5000 Menschen gesprochen, die ein Jahr lang beobachtet wurden. Bereits nach 3 Monaten waren fast 2/3 weg. Nach einem Jahr weniger als 4 von 100 noch dabei. Wir wissen jetzt, warum das keine Schwächlinge waren, sondern einfach Menschen, wie jeder Mensch, die gegen ihre eigene Neurobiologie kämpfen durften, wahrscheinlich nicht gewusst haben, wie sie damit umgehen sollten und das getan haben, was die meisten Menschen tun, wenn es sich immer weiter nach Kämpfen anfühlt, irgendwann rauszudroppen. Sie wussten es einfach nicht. Du weißt das jetzt. Du weißt, dass dein Gehirn Anstrengung erstmal als unangenehm verbucht und dass sich das nach ein paar Wochen aber dreht. Und es ist eine gute Idee, wenn du hier eher mit 8 bis 12 Wochen rechnest, dann bist du auf der sichereren Seite. Wir können also festhalten, Fitnessgewohnheiten brauchen leider für die allermeisten Menschen nicht 21 Tage, sondern eher 3 Monate. Und das ist völlig okay. Wir haben über Versuchungskopplungen gesprochen, wir haben über Wenn-Dann-Pläne und soziale Unterstützung gesprochen. All das sind keine netten Extras, wenn du Gewohnheiten aufbauen willst, sondern es sind wichtige Tools, die auch in der Wissenschaft belegterweise wirklich funktionieren. Und was auch funktioniert, ist, den Perfektionsgedanken loszulassen. Wir wissen doch, dass es nicht um Perfektion geht. Wir wissen, dass es ums Dranbleiben geht. Und wir wissen auch, dass 10 Minuten 0 Minuten um Faktor unendlich, können wir fast sagen, schlägt. Und zwar jedes einzelne Mal, wenn du nur eine Kleinigkeit machst, wo du früher vielleicht nichts getan hättest. Und das ist die Magie der Gewohnheit. Der zweite Schritt fällt dir leichter als der erste, der dritte leichter als der zweite. Und irgendwann, vielleicht in Woche 9, vielleicht in Woche 12, wacht dein Gehirn auf und sagt, hey, das fühlt sich ja gut an. Und dann hast du gewonnen. Nicht, indem du gegen dich selbst gekämpft hast, sondern indem du dein Gehirn so akzeptiert hast, wie es nun mal arbeitet und es am Ende auf deine Seite gezogen hast. Und damit bleibt mir nur noch eine Frage. Was ist die eine Gewohnheit, die du dir als nächstes bauen möchtest? Und wenn du willst, dann kannst du meinen Newsletter abonnieren und mir schreiben, was du dir vorgenommen hast. Ich bin gespannt. Link findest du in der Folgenbeschreibung. Und damit wünsche ich dir eine gute Woche. Bleib dran und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder in einer neuen Folge. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.